Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Bestandsaufnahme, Datenverarbeitung und Big Data in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung. Werterhalt, wie durch künstliche Intelligenz datenschutzkonforme Analysen möglich werden sollen. Ausgerechnet, Algorithmen im Alltag, 5. Teil, der Virenjäger. Und das digitale Logbuch, E-Drossel.
Das wird ein ungewöhnlicher Start für diese Sendung, denn wir beginnen mit einer Landung, auch wenn der Computer damals Überlast meldete. 50 Jahre ist die Landung her und Dirk Lorenzen hat die Apollo 11-Mission akribisch dokumentiert. Tag 5, der 20. Juli 1969.
Mission Mond.
We choose to go to the moon.
Die Apollo 11-Chronik. Tag 5, 20. Juli 1969.
Apollo 11, Apollo 11. Good morning from the Black Team.
12.04 Uhr mitteleuropäische Zeit. Das Kontrollzentrum weckt die Besatzung von Apollo 11 für den Tag der Mondlandung.
Good morning.
Guten Morgen.
Ah, good morning. We got about 2 minutes to LOS here, Mike.
In etwa 2 Minuten zieht ihr zum 9. Mal hinter dem Mond entlang, Mike.
Ihr seid aber früh dran.
Yeah, you're about 2 minutes earlier on the wake up. Looks like you're really sawing them away.
Ja, wir haben euch 2 Minuten zu früh geweckt. Offenbar hättet ihr gerne noch weiter geschnarcht.
Right.
14.26 Uhr. Nach dem Frühstück klettern Neil Armstrong und Buzz Aldrin durch den Verbindungstunnel in die Landefähre Eagle, um dort alle Systeme hochzufahren. 18.50 Uhr. Neil Armstrong und Buzz Aldrin koppeln die Landefähre vom Mutterschiff Columbia ab, in dem Michael Collins nun allein den Mond umkreist.
Roger, Eagle, turn dock.
Roger, how does it look?
The Eagle has wings.
Der Adler hat Flügel.
This is Apollo Control at 101 hours 35 minutes.
In knapp einer Minute wird das Triebwerk gezündet, das die Mondlandefähre in Richtung Oberfläche lenkt. Weil sich Eagle hinter dem Mond befindet, haben wir derzeit keinen Funkkontakt.
21.10 Uhr. An Bord der Landefähre flackern die gelben Alarmlampen.
Programmalarm.
Looking good to us, over.
Für uns sieht alles gut aus.
1202.
Fehlercode 1202.
1202.
Der für die Navigation zuständige Bordrechner ist überlastet.
Roger, we got you. We're going at alarm.
Verstanden. Wir setzen die Mission trotzdem fort.
Roger,
21.17 Uhr mitteleuropäische Zeit. Das Apollo-Team ignoriert diese und noch 3 weitere Fehlermeldungen des Bordrechners. Die beiden Astronauten verlassen sich nun allein auf die Instrumente.
40 Fuß Höhe, 2,5 runter. Wir wirbeln schon etwas Staub auf.
Noch 30 Sekunden Sprit.
Kurz bevor der Treibstoff zur Neige geht, setzt Kommandant Neil Armstrong den Eagle sanft auf dem Mond auf. 7 Kilometer hinter dem geplanten Landeplatz, der sich als zu uneben erwiesen hatte.
Houston, hier Tranquility Base. Der Adler ist gelandet.
Roger, Tranquility, we copy you on the ground.
Verstanden, Tranquility. Ihr seid unten.
You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
Wir haben hier alle die Luft angehalten. Jetzt atmen wir wieder.
Thank you.
Vielen Dank.
You're looking good here.
Apollo 11.
Nicht 50 Jahre, sondern nur ein einziges und 2 Monate obendrauf. So lange oder so kurz, besser gesagt, erst ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung nun in Kraft. Und obwohl sie schon einige Monate vorher verabschiedet wurde, machten sich viele Unternehmen erst mit dem Stichtag im Mai letzten Jahres dran, ihre Prozesse zu überprüfen. Eines schien dabei zur echten Herausforderung zu werden. Wie können es Unternehmen schaffen, mit ihren Daten tiefgehende Analysen zu fahren, ohne die vielfältigen durch die DSGVO neuen Rechte der Datenspender zu hintertreiben? In diesem Feld kommen nun viele Verfahren zum Einsatz, die dem Bereich der künstlichen Intelligenz zugerechnet werden. Mein Kollege Jan Rehm hat sich mit diesem Verfahren und den Anbietern dazu beschäftigt und hat auch Datenschützer dazu befragt. Jan, wie sieht denn die Stimmungslage ein Jahr nach Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung aus?
Na, ich würde sagen, sie sieht gemischt aus. Grundsätzlich herrscht Freude darüber vor, den Datenschutz gestärkt und das Bewusstsein für Datenschutz geschärft zu haben. Gefreut wurde sich auch, dass die befürchtete Abmahnwelle ausgeblieben ist. Die Zahl der Verstöße, die Verfahren nach sich zogen, blieb auch eher gering. So nennt zum Beispiel die Tagesschau in Berufung auf EU-Behörden eine Zahl von lediglich 450 Ermittlungen wegen Verstößen gegen eben die Datenschutzgrundverordnung.
Also alles in Butter, alle rundum zufrieden?
Nein, es gibt auch Kritik, vor allem wegen des Aufwands für Unternehmen, der Verordnung zu genügen. Da geht es beispielsweise um die Dokumentationspflichten. Konkret bemängelt zum Beispiel die IHK München und nicht nur die, dass nicht zwischen kleinen und großen Betrieben unterschieden würde und die Maßnahmen kleine Betriebe entsprechend verhältnismäßig viel, viel stärker belasten würden. Es gibt auch scharfe Kritik, wie die des Aktivisten Wolfi Christel. Er sagte gegenüber netzpolitik.org, es sei trotz Datenschutzgrundverordnung nur ungenügend gelungen, das Wildwest des kommerziellen Massendatenmissbrauchs in den Griff zu bekommen. Die Datenschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, Marit Hansen, sagte im Gespräch, gerade die großen Internetkonzerne würden sich noch nicht vollständig an das halten, was die Datenschutzgrundverordnung vorschreibe.
Ja, dann schauen wir doch mal auf die Konzerne und die Unternehmen, auf die großen vor allen Dingen, denn bei allem Datenschutz für sie sind ja die Daten strategische Informationen, die sie gerne heben wollen. Wir also können sie weiterhin personenbeziehbare Daten verarbeiten und auswerten und das möglichst dann, ohne mit der Datenschutzgrundverordnung in Konflikt zu geraten.
Mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung habe sich in anderen europäischen Ländern viel mehr geändert als in Deutschland. So beschreibt die schleswig-holsteinische Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen die Zeit nach Inkrafttreten der Verordnung im Mai letzten Jahres. Schon das bis dahin gültige deutsche Datenschutzrecht sei sehr streng gewesen, aber die DSGVO habe das Bewusstsein der Bürger für den Datenschutz noch einmal geschärft und auch zu mehr Anfragen an Unternehmen geführt.
Deswegen hat sich doch überall was geändert. Alle haben ihre Prozesse aufgeräumt und sich schon verbessert. Auch die Mitarbeiter sind sensibler geworden, deswegen große Veränderungen.
Beim Aufräumen, wie es Hansen nennt, hätten die Unternehmen Sicherheitsrisiken entdeckt, die beispielsweise durch externe Dienstleister bestanden hätten. Das allerdings sei kein einmaliger Effekt, warnt Hansen.
Das muss aber immer wieder mal passieren. Und da bin ich jetzt gespannt, ob das wirklich so ist. Wir nennen das Datenschutzmanagement. Man muss am Ball bleiben.
Vor allem beim Umgang mit Daten, die sich direkt auf Personen beziehen lassen, ist Vorsicht angesagt. Zum einen, weil diese Daten nur noch mit ganz konkreter Beschreibung der Art der Nutzung überhaupt erhoben werden dürfen und zum anderen, weil bei der eigentlichen Verarbeitung einiges schiefgehen kann. Deshalb setzen zum Beispiel viele Unternehmen auf die Anonymisierung der Daten in der Hoffnung, anschließend zwar Erkenntnisse aus den Daten ziehen zu können, aber die Identität der hinter den Daten stehenden Personen zu schützen. Die Anonymisierung ist jedoch ein komplexer Vorgang, der auch scheitern kann. Das zeigt ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Eine große Video-Streaming-Plattform hatte einen riesigen Datenpool anonymisierter Kundendaten veröffentlicht, damit jeder Analysen auf diesen Daten erstellen könne. Ein Nutzer allerdings korrelierte sie mit einem gänzlich anderen, aber ebenfalls auf Filme bezogenen Datenpool. So war er in der Lage, eine sehr große Zahl der Einträge zu de-anonymisieren. Und es gibt noch andere Probleme mit anonymisierten Daten, erklärt Sebastian Weyer, Geschäftsführer der Status GmbH.
Das ist zwar gut, weil man die Person schützt, aber man verliert sehr viel Detailgrad an den Daten. Und um das zu überwinden und Daten auf der einen Seite anonym, aber trotzdem noch granular genug zu anonymisieren, setzen wir auf ein Verfahren, das nennt sich synthetische Daten. Das heißt, dass wir im Prinzip in der Lage sind, Daten zu anonymisieren, aber trotzdem den Detailgrad und die statistische Relevanz der Daten beizubehalten.
Bei der Anonymisierung an sich werden die Daten um jene Bestandteile bereinigt, die eine Identifizierung der Person ermöglichen. Weyer schlägt einen anderen Weg vor, basierend auf dem Verfahren des maschinellen Lernens. Dabei lernt der Algorithmus anhand des originalen Datensatzes statistische Verteilungen, Korrelationen und weitere statistische Informationen und nutzt dieses Wissen, um einen komplett neuen künstlichen Datenpool zu generieren.
Das ist sehr vergleichbar mit den sogenannten Deepfakes, die Sie vielleicht in den letzten Monaten in den Nachrichten gesehen haben, wo neue Gesichter generiert werden, die basierend auf Echtgesichtern dementsprechend sehr echt aussehen, aber überhaupt komplett künstlich erfunden sind. Das machen wir sehr ähnlich, nur eben mit strukturierten Daten und nicht mit Gesichtern.
Wichtiger Aspekt: Die Software bereinigt den Datenpool um Extremwerte, weil auch diese eine Reidentifizierung ermöglichen. Wenn beispielsweise ein Datensatz eines 120-Jährigen enthalten ist, der komplett um alle anderen identifizierenden Daten bereinigt wurde, bleibt die Person allein aufgrund des herausragenden Alters ermittelbar. Mit dem synthetischen Datenpool soll sowas nicht mehr möglich sein. Bisher habe sich der Ansatz bewährt, so Sebastian Weyer. Anonymisierung mit Hilfe der KI hält Marit Hansen durchaus für einen guten Ansatz. Gibt jedoch zu bedenken:
Wenn man etwas bewirbt mit, es würde jetzt anonymisieren und es ist nachher gar keine Anonymisierung, dann wäre das natürlich schon eine große Gefahr, weil sich viele darauf verlassen, dass es klappt. Außerdem, man braucht auch für eine Anonymisierung erstmal eine Rechtsgrundlage. Das wird oft vergessen. Man denkt, ich nehme einfach Daten irgendwo her und dann nehme ich dieses tolle Tool und dann bin ich jetzt im sicheren Bereich. So einfach ist es dann eben nicht, sondern man ist auch erstmal in der Datenschutzgrundverordnung drin. Aber ansonsten denke ich eher, dass die Technik und auch eben die KI dort einen großen Dienst leisten kann. Man muss eben nur aufpassen, mit der Qualitätskontrolle stimmt es oder stimmt es nicht.
Anonymisierung, die muss also richtig und gut gemacht werden, warnt Marit Hansen. Jan, was ich mich gefragt habe in den Beispielen, die wir gerade gehört haben, wo findet da überhaupt die Datenverarbeitung statt? In der Cloud, wie ja mittlerweile oft üblich, oder auf speziellen Rechnern bei den Auftraggebern?
Das Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe, das hat betont, die Datenverarbeitung finde ausschließlich auf den Rechnern der Kunden statt und erst der synthetische Datenpool, also diese große Menge künstlich erzeugter Daten, werde dann zur Analyse und Weiterverarbeitung weitergereicht. So wolle man sicherstellen, dass keine Daten unabsichtlich übertragen werden oder gar abhanden kommen, wie so einige Male in der Vergangenheit bereits. Das vorgestellte Beispiel ist aber nur eines von einigen, in denen KI bzw. maschinelles Lernen zur Anonymisierung eingesetzt werden.
Kommen wir nochmal zurück auf die Datenschutzgrundverordnung an sich. Die wird ja überall als Erfolg gefeiert. Hat die Verordnung auch Auswirkungen über die Grenzen der EU hinaus?
Ja, das kann man so sagen und sogar so weit gehen zu sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung ein kleiner Exportschlager geworden ist. Bestes Beispiel: Kalifornien. Der US-amerikanische Bundesstaat hat den California Consumer Privacy Act verabschiedet, der sich an der Datenschutzgrundverordnung orientiert und 2020 in Kraft treten soll. Auch Japan hat ein Datenschutzgesetz eingeführt, nach europäischem Vorbild. Anderes Beispiel: der Cloud-Anbieter AWS. Nach Aussage des Chief Architects des Unternehmens waren ehemals die deutsche und sind jetzt die europäischen Datenschutzregeln vorbildhaft für deren Cloud-Geschäft weltweit. Und das waren nur drei Beispiele, die zeigen, die Datenschutzgrundverordnung hat weltweite Strahlkraft.
Über die Datenschutzgrundverordnung mehr als ein Jahr in Kraft und darüber, wie Unternehmen personenbezogene Daten auswerten können, weiterhin, darüber sprach ich mit Jan Rehm. Danke.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 5: Der Virenjäger.
Damals im Orwellschen Jahr 1984, da war das Thema der Doktorarbeit von Fred Cohn noch sehr akademisch. Cohn schrieb von einem wichtigen Computersicherheitsproblem, genannt ein Virus. Das Virus sei interessant, weil es die Fähigkeit habe, sich an andere Programme zu hängen und sie dazu bringen könnte, selbst zum Virus zu werden. Cohn diskutierte nicht nur die bis dahin theoretische Gefahr, sondern lieferte auch ein Programmierbeispiel für damals weit verbreitete Unix-Rechner. Das war die Geburt einer Computerseuche, die bis heute Millionen von Rechnern befällt und von IT-Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt bekämpft wird, vor allem mit ausgetüftelten Algorithmen. Piotr Heller über den Virenjäger.
Das war ein Freitag, als dieses passiert ist. Bei uns sind die Alarmglocken von den Systemen hochgegangen. Ich glaube um 14 Uhr, 15 Uhr hat es angefangen. Also da haben wir die ersten Meldungen bekommen.
Alexander Vukcevic hat die Attacke des Computerschädlings WannaCry sozusagen live miterlebt. Er leitet die Forschungsabteilung bei Avira, dem Hersteller des Virenscanners Antivir. Wie an jedem Tag lauschten seine Experten auch an jenem Freitag im Mai 2017 von der Firmenzentrale im süddeutschen Tettnang aus ins Internet. Sie beobachteten, was für Cyberangriffe gerade in aller Welt laufen. Als sie WannaCry bemerkten, wussten sie schnell, hier handelt es sich um etwas Besonderes.
Das hat sich innerhalb von einer Stunde auf Tausende von Meldungen erhöht. Es war wie ein Wasserfall im Endeffekt. Unsere Researcher haben das dann natürlich gleich in Augenschein genommen und festgestellt, komplett neuer Wurm, eine komplett neue Familie, hat man so noch nicht gesehen.
Eine schlechte Nachricht für die Experten und für alle Computerbesitzer. Denn gängige Virenscanner, wie jener von Avira, erkennen zunächst einmal nur Angreifer, die sie schon mal gesehen haben.
Input.
Der Virenscanner kriegt den Input von allen Dateien, die vom Anwender auf dem PC angefasst werden.
Diese Dateien gleicht der Algorithmus dann mit einer Datenbank ab, in der sozusagen die Fingerabdrücke aller bekannten Viren und Würmer gespeichert sind.
Man kann das als Fingerabdruck bezeichnen. Es ist aber kein spezifischer Fingerabdruck nur auf eine Malware-Datei, sondern es ist ein Fingerabdruck auf das Verhalten der Malware-Datei.
Denn ein Computervirus kann seinen Code und damit seine Gestalt heutzutage verändern, um sich zu verstecken. Doch egal wie gut die Tarnung ist, sein Verhalten bleibt dabei relativ gleich.
Er durchsucht die lokale Festplatte nach Daten wie Account-Details, Login-Details, versucht sich zum Beispiel ein Autostart zu kopieren, dass er halt beim nächsten Mal mit Systemstart wieder gestartet wird, sendet Dateien ins Internet an irgendwelche Server.
Solche verdächtigen Aktivitäten verraten den Computervirus und der Virenscanner schlägt Alarm.
Output.
Als Antwort bekommen Sie, handelt es sich um eine regulär saubere Software oder handelt es sich um Malware und wird geblockt.
Das funktioniert aber nur mit bekannten Computerschädlingen, die bereits einen Eintrag in der Virendatenbank haben. Als sich WannaCry an diesem Freitag im Mai 2017 rasend schnell ausbreitete, war er etwas völlig Neues.
Das heißt, lokal hat das Produkt erstmal diesen Virus oder diese Malware nicht erkannt.
Doch ein moderner Virenscanner kann mehr als Dateien lokal mit einer Virendatenbank abgleichen. Wenn sein Algorithmus nicht mehr weiter weiß, holt er sich Hilfe in der Cloud.
Performance.
Wo wir auf besonders stolz sind, ist das Zusammenspiel verschiedener Technologien. Man kann nicht nur auf eine Technologie setzen, sondern man braucht dieses Zusammenspiel von verschiedenen Technologien.
Im Fall von Avira schickt der Algorithmus verdächtige Dateien, die ihm zum ersten Mal unterkommen, an einen Server.
Diese Dateien landen alle bei uns. Und nur mal eine Summe in den Raum zu schmeißen, wir reden über eine 500.000 verdächtiger Dateien, die wir am Tag bekommen.
Die kann natürlich kein Mensch alle überprüfen. Daher erledigt eine künstliche Intelligenz diese Aufgabe.
Eine KI kann natürlich viel schneller einschätzen, ob eine neue Datei, die ich vorher noch nie gesehen habe, ob es da um eine Malware handelt oder um eine saubere Datei. Da haben wir gesagt, lass uns die KI an der Stelle nutzen und lass einfach dieses ganze Set, was wir 30 Jahre gesammelt haben, von Malware-Dateien wie auch aus Clean-Dateien, lass die KI darauf berechnen und sagen, bilde dafür Clusters. Dieser Cluster ist Malware und dieser Cluster ist sauber, also clean. Und es geht so weit, dass wir über 8000 Dimensionen berechnen.
Diese künstliche Intelligenz war es, die damals WannaCry als Computerwurm enttarnte, sagt Alexander Vukcevic. Die Firma Avira konnte die Nutzer ihrer Antivirensoftware so schützen. Der Virenscanner-Algorithmus kann auch auf weitere Funktionen in der Cloud zurückgreifen, etwa auf eine sogenannte Sandbox, also einen geschützten Bereich, wo er verdächtige Dateien startet und beobachtet, was sie tun. Das alles sorgt für guten Schutz. Die wirksame Abwehr von Cyberangriffen muss aus Sicht des Experten aber schon vorher beginnen.
Systemgrenzen.
Ein Virenscanner kann nicht dafür sorgen, dass Sicherheitslücken auf dem System geschlossen werden. Da braucht es tatsächlich den Input von dem Anwender zu sagen, ich führe immer aktuelle Updates von meiner installierten Software oder von Betriebssystem durch.
Denn schließlich konnte sich auch WannaCry nur über eine Sicherheitslücke in einem veralteten Windows-System ausbreiten. Computern auf dem neuesten Stand konnte der Wurm nichts anhaben.
Algorithmen im Alltag, Piotr Heller berichtete. Und nächste Woche geht es um den Datenkomprimierer.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 37695.
Der Verkehrswahnsinn in Deutschland geht munter weiter. Während der Europäische Gerichtshof die Pkw-Mautpläne einer Regionalpartei kürzlich kippte, tauchten nahezu gleichzeitig neue Gefährte auf deutschen Straßen auf. E-Roller. Lautlose sausen plötzlich überall, das man bisher nur aus Paris oder Wien kannte. Und schon ist das Geschrei groß. Alles viel zu schnell, niemand trägt einen Helm und kaum einer kann mit den batteriebetriebenen Zweirädern umgehen. Fesch soll es sein, sagen die Wiener. Moderner und nicht ganz so hässlich oder peinlich wie die ollen Segways, sagen andere. Die Sorge ist groß, wie man die Rollerfahrenden, böse Zungen sprechen von rasenden Frührentnern, mithilfe der von der Mehrheit der Verkehrsteilnehmer ignorierten Straßenverkehrsordnung im Zaum halten kann. Die Argumente laufen querbeet. Nutzung nur mit Führerschein, Straßenbenutzung ja oder doch nicht, zu schnell für den Bürgersteig, also ab auf den Radweg, wenn es denn einen gäbe. Klar ist nur, gerast werden wird überall. Doch dann plötzlich eine Idee aus heiterem Himmel. Die Drossel soll's richten. Nein, nicht der sich zunehmend rarer machende Singvogel, sondern die automatische Bremse. Plätze, an denen viele ortsunkundige Touristen rumlungern, dürfen nur noch mit 6 statt 12 oder 25 km/h befahren werden. Hinweisschilder braucht es nicht, denn der Bordcomputer weiß ja dank GPS, wo sich das trendige Landei mit seinem Mietroller gerade in der Metropole befindet. Ähnliche Module haben manche Autovermieter in ihre Luxusschlitten eingebaut. IoT-Module, mit denen das Gefährt lahmgelegt wird, wenn jemand wie ein Henker fährt. Aber gleich lahmlegen? Die Drossel ist da sicher nützlicher und daher plädieren manche schon für die Einführung der Instant-Punishment-Drossel. Knöllchenbeauftragte können, mit dem Segen von Verkehrs- und Innenministerium, hier geht es ja auch um Heimatschutz, private wie gemietete E-Fahrzeuge hacken und, je nach Vergehen, für eine Stunde, einen Tag oder eine Woche, die Maximalgeschwindigkeit deutlich reduzieren. Das wird sicher amüsant, wenn E-Rollerfahrende von Fußgängern überholt werden und allzu freche Tesla-Fahrer plötzlich kleinlaut mit 25 km/h durch die Straßen schleichen und von Radfahrern klingelnd und fröhlich winkend überholt werden. Mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter, versteht sich.
Digitales Logbuch. Name: Sam Michael. File closed.
Der Bund zahlt Prämien für IT-Experten. Das ist unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Um Fachkräfte im Bereich der Informationstechnik zu gewinnen, will die Bundesregierung das Besoldungsrecht für den öffentlichen Dienst anpassen. Behörden sollen die Möglichkeit erhalten, unter anderem mit Prämienzahlungen IT-Experten anwerben und halten zu können. Das Bundeskabinett hat dafür den Entwurf eines Besoldungsstrukturen-Modernisierungsgesetzes auf den Weg gebracht. Das Gesetz sieht Prämien von bis zu 30% des jeweiligen monatlichen Grundgehaltes vor und das über einen Zeitraum von 4 Jahren hinweg. Im Gegenzug müssen sich die Bewerber verpflichten, während dieser Zeit den Arbeitgeber nicht zu wechseln. Mit der Reform des Besoldungsrechts soll der Bund als Dienstherr attraktiver gemacht werden. Laut Experten steuert gerade die öffentliche Hand auf einen massiven Fachkräftemangel zu, zumal IT-Experten auch in der Wirtschaft derzeit sehr gefragt sind.
Google verdreifacht seine Fehlerprämien.
Und zwar für Sicherheitsforscher, die im Webbrowser Chrome oder dem Betriebssystem Chrome OS eine Sicherheitslücke entdecken. Künftig will Google bis zu 150.000 US-Dollar pro korrekt gemeldeter Schwachstelle zahlen. Bei Hinweisen auf kleinere Fehler sind zwischen 500 und 15.000 US-Dollar als Prämie möglich. Um eine Prämie erhalten zu können, muss man Google aber als erstes über eine Schwachstelle informieren und darf diese erst später, nach einer gewissen Karenzzeit, öffentlich machen. Google hatte sein sogenanntes Bug-Bounty-Programm vor 9 Jahren gestartet. Der Name steht sinngemäß für Kopfgeldprogramm für Softwarefehler.
Staatliche Hacker attackieren tausende Microsoft-Kunden.
Das geht aus einem Blogbeitrag eines führenden Microsoft-Mitarbeiters hervor. Demnach soll Microsoft allein im Jahr 2018 fast 10.000 eigene Kunden darüber informiert haben, dass staatliche Hacker es auf sie abgesehen hatten. Die von Microsoft-Sicherheitsexperten entdeckten Hackerangriffe betrafen zu 84% Firmenkunden. Der Rest war gegen persönliche E-Mail-Konten gerichtet. Nach Microsoft-Angaben erfolgten die entdeckten Cyberangriffe mit nationalstaatlichem Hintergrund überwiegend aus nur 3 Staaten heraus: Iran, Nordkorea und Russland.
Datenschützer warnen vor der Face-App.
Das Smartphone-Programm zur Fotomanipulation FaceApp hat in den sozialen Medien in jüngster Zeit einen regelrechten Hype ausgelöst. Die App lässt Gesichter auf Fotos in sehr realistisch wirkender Weise altern. Datenschützer, darunter auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber, sehen FaceApp allerdings sehr kritisch und raten von einer Nutzung ab. Die App, die vom russischen Unternehmen Wireless Lab stammt, lädt die zu bearbeitenden Bilder auf einen externen Server hoch. Erst dort werden sie von einer Software mit künstlicher Intelligenz manipuliert. Was mit den hochgeladenen Fotos auf den FaceApp-Servern weiter geschieht, bleibt für die Nutzer unklar.
Facebooks Digitalgeld bekommt staatlichen Gegenwind.
Finanzminister der G7-Industriestaaten haben schwere Bedenken gegen die von Facebook geplante Kryptowährung Libra geäußert. Bei einem Treffen am vergangenen Mittwoch in Chantilly bei Paris warnten sie davor, Privatunternehmen die Möglichkeit zu geben, souveräne Währungen zu schaffen, die keiner demokratischen Kontrolle unterliegen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz betonte, Libra dürfe nicht an den Staat gehen, bis strenge Regelungen und Verpflichtungen für derartige Kryptowährungen geklärt seien.
5G-Smartphones überhitzen schnell.
Der neue Mobilfunkstandard 5G bietet zwar deutlich höhere Datenübertragungsraten, doch die dafür nötige Rechenleistung hat ihre Kehrseite. Aktuelle 5G-fähige Smartphones haben offenbar schnell mit Hitzeproblemen zu kämpfen. Das berichtet das Wall Street Journal nach ersten Praxistests in 5G-Netzen in den USA. Vor allem bei sommerlichen Temperaturen von über 28 Grad Celsius zeigte sich, bei wiederholtem Download von größeren Datenmengen via 5G überhitzten die getesteten Smartphones und drosselten dann automatisch ihre Leistung. Sie fielen in den langsameren LTE-Standard zurück. Erst wenn die Geräte sich abgekühlt hatten, war 5G wieder nutzbar.
Die EU-Kommission untersucht die Geschäftspraktiken von Amazon.
Wettbewerbshüter der Europäischen Union haben offiziell Ermittlungen gegen den Internethandelsriesen aufgenommen. Es geht um den Verdacht der Wettbewerbsverzerrung. Laut Angaben der EU gibt es Hinweise, dass Amazon interne Daten nutzen könnte, um sich bei eigenen Verkäufen einen illegalen Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Nutzern seiner sogenannten Marketplace-Plattform zu verschaffen. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager erklärte, Amazon spiele eine besondere Doppelrolle, weil das Unternehmen sowohl selbst als Einzelhändler auftritt, als auch eine Verkaufsplattform für Dritte anbietet. Deshalb wolle man die Einhaltung des Wettbewerbsrechts auf EU-Ebene prüfen.
Vodafone darf Unity Media kaufen.
Die EU-Kommission hat die Übernahme des deutschen Kabelnetzanbieters Unity Media durch Vodafone genehmigt. Damit entsteht ein bundesweiter Kabelnetzriese. Unity Media versorgt bisher die Kabelnetze in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg, während Vodafone in den übrigen 13 Bundesländern tätig ist. Um die Genehmigung zu erhalten, hatte Vodafone einige Bedingungen akzeptiert. Unter anderem verpflichtete sich das Unternehmen dazu, die Gebühren nicht zu erhöhen, die TV-Sender für die Verbreitung im Kabelnetz zahlen müssen.
Sternzeit, 20. Juli, antike Apollo-Mission. In der kommenden Nacht jährt sich die Landung der ersten Menschen auf dem Mond zum 50. Mal. Doch bereits im 2. Jahrhundert nach Christus ist die erste Mission zum Mond gesegelt, zumindest literarisch. Damals hat Lukianos von Samosata eine fantastische Reise ersonnen. In seinem Werk »Eine wahre Geschichte« hält ein Segelschiff Kurs auf die Meerenge von Gibraltar. Gerade als die Mannschaft die Säulen des Herkules, so die damalige Bezeichnung, passiert, erfasst ein gewaltiger Wasserwirbel das Schiff. Es schleudert immer höher und treibt plötzlich durch den Weltraum. 7 Tage später landet die Mannschaft auf dem Mond. Dort treffen die Seefahrer auf absonderliche Wesen, die sich auf den Kampf mit den Kriegern der Sonne vorbereiten. Mit denen streiten sie erbittert über die Kolonisierung der Venus. Lukianos hatte eine blühende Fantasie, dachte an Leben im Universum und konnte sich Reisen durch das Weltall vorstellen, lange bevor Jules Verne über Expeditionen zum Mond schrieb oder gar die ersten Raketen abhoben. Über sein Leben ist wenig bekannt. Es ist aber überliefert, dass Lukianos zumeist mit Hilfe von Satire und Parodie die gesellschaftlichen Zustände in Ägypten kommentierte, das damals zu Griechenland gehörte. So wurde er wohl zum ersten Science-Fiction-Autoren der Welt. Bis dahin gab es allenfalls Schöpfungsmythen um das Geschehen im Kosmos. Lukianos von Samosata ersann seine Reise von der Erde zum Mond fast 2 Jahrtausende vor Neil Armstrong und Co. Es war der literarische Beginn der Raumfahrt.
Geht das auf Dauer gut? Über den Nachbar Wolf wird gleich bei Streitkultur diskutiert. Um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war's von Computer und Kommunikation für heute. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse.